herzlich willkommen heißen heute Morgen und vielleicht gerade eine Frage stellen: Was ist denn der Mensch wert? Haben Sie sich darüber schon einmal Gedanken gemacht? Was ist eigentlich ein Mensch wert? Eine deutsche große Tageszeitung hatte mal so eine große Schlagzeile: Was ist ein Menschenleben wert? Das ist eine interessante Frage. Ein Menschenleben, hieß es da, ist im Durchschnitt 408.000 D-Mark wert. Das eines Dreijährigen nur 28.548 Mark. Laut Berechnungen eines Kölner Professors. Ja, was war der Ausschlag dieser Rechnung? Es war die Frage eines großen deutschen Automobilclubs, der die Frage stellte: Welchen Gewinn verzeichnet eigentlich die Gesellschaft bei Verhinderung tödlicher Verkehrsunfälle? Das war so die Fragestellung. Also, was für ein Verlust entsteht der Gesellschaft, wenn ein Mensch stirbt? Der Mensch wird also taxiert wie ein Gebrauchtwagen, wie ein Occasionsfahrzeug. Man ermittelt seinen Wert, alte Knochen bringen weniger, bessere Ausbildung bringt mehr und so weiter. Welchen Wert hat das Menschenleben? Diese Frage ist gar nicht so unbedeutend. Denn viele Menschen leiden genau am Selbstwertgefühl, an dem Gefühl der Wertlosigkeit. Wer bin ich denn? Was mache ich denn im 20. Jahrhundert? Ich vergehe wie Schall und Rauch. Was ich so als wichtig ansehe, wenn ich das mal in dieses Verhältnis setze, ganz nüchtern: Was ist dann mein Leben tatsächlich wert? Ist ein Menschenleben tatsächlich wertvoll, wenn es die erwünschte Leistung erbringt? Und nur dann? Oder gibt es einen Wert, der konstanter? Einen Wert, der viel fundamentaler ist? Einen Wert, der die wirtschaftliche und gesellschaftliche Sicht völlig sprengt? Im Lukas-Evangelium, im Kapitel 15, das haben wir ja letzten Sonntag mit diesem Kapitel begonnen, spricht Jesus mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Sie waren Menschen, die in ihrem Leben, von ihrem Lebensstil her, ihrer Bildung, ihrer Stellung im Volk als wertvolle Menschen galten, als Vorbilder, an denen man sich orientierte. In ihren Augen waren die Zöllner und Sünder wertlos, hoffnungslos. Sie hatten keine Chance, je ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. So tief waren sie in Sünde gesunken. Und mit seiner zweiten Erzählung zeigt nun Jesus etwas ganz Wichtiges. Und das möchten wir heute Morgen miteinander betrachten. Ich lese unseren Textabschnitt im Lukas Kapitel 15 ab Vers 8. Die Geschichte vom verlorenen Groschen oder die Frage im Zusammenhang mit dem verlorenen Groschen. Jesus sagt seinen Zuhörern, vor allem spricht er da Pharisäer und Schriftgelehrte an: Oder welche Frau, die 10 Silbergroschen hat und einen davon verliert, zündet nicht ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet. Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen und spricht: Freut euch mit mir, denn ich habe meinen Silbergroschen gefunden, den ich verloren hatte. So, sagt Jesus nun ihnen, sage ich euch, wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Jesus greift nochmals ein Geschehnis des alltäglichen Lebens auf. Wie bei der Schilderung mit dem verlorenen Schaf stellt er seinen Zuhörern eine Frage und nimmt sie so mit, dass sie sich überlegen müssen. Welche Frau, die 10 Silbergroschen hat und einen davon verliert, welche Frau würde dann nicht das Licht anzünden, würde das Haus kehren, und in Deutsch heißt kehren nicht, dass man alles umkehrt, sondern den Boden schrubbt, und mit Fleiß suchen, bis sie es findet. Das würde jede Frau tun. Ich bin überzeugt, auch jeder Mann in der Situation der Frau. Die Münze, die Lutherbibel mit Silbergroschen hier übersetzt, ist ein Drachmen, eine griechische Münze. Die Kaufkraft, also Kaufkraft ist, was kann ich zum Beispiel mit einem Franken kaufen? Mit einem Franken konnte ich vor 10 Jahren noch viel mehr kaufen, als ich heute kaufen kann. Also vielleicht konnte ich vor 10 Jahren ein Pfund Brot kaufen für einen Franken und heute noch ein Viertelpfund. Natürlich, die jetzt immer einkaufen, die sagen, der hat überhaupt keine Ahnung über die Brotpreise. Aber es geht mir jetzt nicht um den Brotpreis hier festzulegen, sondern darum, dass wir verstehen, was Kaufkraft meint. Und diese Kaufkraft dieser Münze ist eigentlich schwierig zu errechnen. Aber ein Drachmen entsprach ungefähr dem Tageslohn eines Mannes. Die Frau besaß also etwa 10 Tageslöhne, was nicht besonders viel erscheint, aber wenn man bedenkt, dass das ihr ganzer Besitz ist, so bekommt der einzelne Drachmen einen sehr hohen Wert. Ein Ausleger schreibt zu diesem Drachmen der Frau, die 10 Drachmen erinnern jeden Kenner des arabischen Palästina an den mit Münzen besetzten Kopfschmuck der Frau, der zum Brautschatz gehörte, ihren kostbarsten Besitz und ihren Notgroschen darstellt und selbst während des Schlafes nicht abgelegt wird. Also welche Bedeutung diese 10 Drachmen auch immer haben, ob Jesus jetzt genau auf diese Sitte angesprochen hat, diesen Kopfschmuck, oder andere sagen auch, die Frauen hätten das um den Hals getragen. Eines ist in jedem Fall deutlich. Die Frau hatte nur 10 Drachmen. Und einen hat sie verloren. Dieser Verlust ist für sie viel größer, als wenn sie 1000 Drachmen besitzen würde und davon einen verlöre. Das ist uns ja klar. Wenn ich 100 Franken habe, mein ganzer Besitz ist 100 Franken, und ich verliere einen, dann habe ich weniger verloren, als wenn mein ganzer Besitz 10 Franken ist und ich verliere noch einen von diesen 10 Franken. So verliert sie also sehr, sehr viel. Und sie betreibt auch dementsprechend einen hohen Aufwand. Hätte sie von 1000 einen Drachmen verloren, hätte sie vielleicht gedacht, ach ja, ich habe noch 999. Aber sie hat von 10 einen verloren und jetzt zündet sie das Licht an, sie kehrt den Boden und sucht mit allem Fleiß, um diesen Drachmen zu finden. Natürlich freut sie sich riesig, als sie ihn gefunden hatte. Und Jesus wendet nun diese Erzählung wieder auf die aktuelle Situation an und sagt dem Zuhörer, so sage ich euch, wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Mit anderen Worten, was ihr Pharisäer und Schriftgelehrten als wertlos erachtet, als etwas, was verloren ist und keinen Wert hat, das hat bei Gott einen hohen Wert, höher als ihr denkt. Diese Sünder und Zöllner sind Gott wertvoll, auch wenn sie noch ein Leben führen, das Gott missfällt. Die Frau verliert also eine Münze, die ihr, solange sie nicht gefunden wird, nichts nützt. Jedoch stellt diese Münze einen solchen hohen Wert dar, dass sie alles unternimmt, um sie zu finden. Das zeigt uns einen ganz wichtigen Aspekt in der Erzählung. Hier scheint mir auch ein wichtiger Schwerpunkt zu sein, den Jesus verdeutlichen will. Was verloren ist, die Sünder und Zöllner sind in den Augen Gottes wertvoll. Der Mensch, auch wenn er von Gott getrennt lebt, wenn er gegen Gott lebt, hat er in den Augen Gottes einen inneren Wert. Die Münze war verloren. In diesem Am Boden hat die Münze keinen Wert dargestellt, in dem, dass sie nützlich wäre. Aber die Münze in sich hat einen Wert, einen inneren Wert. Und ich meine, hier sagt Jesus mit diesen Pharisäern, gebt Acht, diese Zöllner und Sünder, die ihr verachtet, die haben einen inneren Wert bei Gott, der nicht mit ihrem Lebensumstand zusammenhängt. Der Mensch, auch der Mensch, der von Gott getrennt lebt, wenn er gegen Gott lebt, hat er in den Augen Gottes einen inneren Wert. Die Bibel macht deutlich, der Mensch, der nicht an Gott glaubt, und das müssen wir festhalten, und da werden wir sehen, wie wir in ein Spannungsfeld geraten, der Mensch, der nicht an Gott glaubt, der gegen Gott lebt, der steht eigentlich, und jetzt erschrecken Sie nicht, das ist so von der Schrift her, ich werde Ihnen auch das mit einem Bibelvers deutlich machen, er steht eigentlich unter dem Zorn Gottes. Er steht unter dem Zorn Gottes. Er wird von Gott gerichtet werden, der gottlose Mensch. In jedem Fall. Im Johannesevangelium lesen wir, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Johannes 3, 36. Der Zorn Gottes bleibt über ihm. Gott wird nie das Böse und die Gottlosigkeit belohnen. Nie wird er das tun. Seine Liebe bedeutet auch nicht, dass er am Schluss sagen wird, so was wir uns so gerne vorstellen, ist schon gut. Ich habe deine Bosheit nicht zur Kenntnis genommen. Schwamm drüber. Da haben wir eine ganz falsche Vorstellung von der Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes. Nein, Gott ist zornig über Bosheit und er ist auch zornig über Gottlosigkeit der Menschen. Er wird die Menschen richten. Aber so sicher das ist, so sicher ist eben auch, dass der Mensch, auch wenn er verloren ist, in den Augen Gottes einen hohen Wert besitzt. Der Mensch ist dadurch, dass er ein Geschöpf Gottes ist, die Krönung der Schöpfung, in den Augen Gottes wertvoll. Gott hat den Menschen zu seinem Bilde geschaffen. Und gegenüber dem Propheten Jeremia sagte oder lässt durch den Propheten Jeremia sagen, siehe, ich, der Herr, bin der Gott alles Fleisches. Ich bin der Gott all dessen, was ich gemacht habe. Der Mensch, der verloren ist, der von Gott getrennt und in Rebellion gegen Gott lebt, stellt trotz allem in den Augen Gottes einen Wert dar. Das ist sehr schwierig, das nebeneinander zu sehen. Einerseits der Zorn Gottes, die Gerechtigkeit, dass Gott richten wird und Bosheit nicht einfach sagen wird, Schwamm drüber. Und auf der anderen Seite die hohe Wertschätzung verbunden mit der Liebe Gottes zu seinen Geschöpfen. Wenn man eine Botschaft, eine Predigt vorbereitet und dann überlegt, wie kann man das aufzeigen, wie das ineinander, oder wie fasse ich dieses Spannungsfeld, wie kann man das erklären, so bin ich auf ein Beispiel gestoßen aus dem Alten Testament, und zwar auf den König David. König David hatte viele Söhne. Und einer von ihnen war Absalom. Absalom wurde enttäuscht in seinem Leben. Und er beging sich gegen seinen Vater aufzulehnen. Er hat eine ganze Organisation in Gang gebracht, um seinen Vater, seinen leiblichen Vater, vom Thron zu stürzen. Absalom lehnte sich kolossal gegen seinen Vater auf. Er ging so weit, dass David, der König, den Palast in Jerusalem verlassen musste und vor seinem Sohn fliehen. Und sein Sohn missbrauchte seine Frauen. vor dem ganzen Volk. Er hatte seinen Vater völlig in Schande gebracht. Und der Vater musste vor ihm fliehen. David musste um sein Leben rennen. Absalom hatte nichts anderes im Sinn, als seinen Vater zu zerstören und ungehindert regieren zu können. Er trachtete nach dem Leben seines Vaters. Und nun, außerhalb von Jerusalem, marschiert der Absalom mit seiner Truppe gegen die Truppen Davids. David bleibt zurück. Sie haben ihm angeraten, er soll nicht in den Kampf ziehen, weil wenn ihre Truppe schwach wird, dann würden sie, alle würden sich auf ihn stürzen und er wäre ein toter Mann. Er soll in der Stadt bleiben. Und jetzt sagt David vor der ganzen Armee, seinen Hauptleuten, verfahrt mir schonend mit meinem Sohn Absalom. Grunde genommen sein Erzfeind. Doch Absalom kam in diesem Kampf um. Von den Umständen her müsste man sagen, ja, er kam zurecht um. Und als David nun diese gute Nachricht überbringen wurde, die gute Nachricht, dass nun sein Erzfeind die Macht gebrochen ist, die gute Nachricht, dass das Feld wieder frei ist, dass er zurück nach Jerusalem kam und wieder die Regierung des Volkes weiterführen. So lesen wir Folgendes, und das ist sehr eindrücklich und erschütternd, und für die Armee von David war das ein Schock. Sie haben das nicht verstanden, die Reaktion Davids. Als David gesagt wurde, dein Sohn ist tot, heißt es, 2. Samuel 19, Vers 1, da betete der König und ging hinauf ins Obergemach des Tores und weinte. Und im Gehen rief er, mein Sohn Absalom, mein Sohn Absalom, wollte Gott, ich wäre für dich gestorben. O Absalom, mein Sohn, so ging er und heulte. Eltern können vielleicht dies bezeugen und vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht kann man das, was hier David erlebt, nachempfinden, wenn man eigene Kinder hat. Mögen ihre Kinder Wege gehen, die sie überhaupt nicht befürworten. Wege, die sie selber verabscheuen. Mögen ihre Kinder so leben, dass sie ihnen persönlich Schaden zufügen, dass sie sie in Schande bringen, dass sie sie strafen müssen. Oder nicht einmal mehr Gemeinschaft mit ihnen möglich ist. So sind sie ihre Kinder. Etwas ganz Eigenartiges. Sie sind ihre Kinder. Obwohl sie in ihren Augen völlig falsch leben, behalten sie doch den Wert. Das ist mein Kind. Dieser Wert geht nicht verloren. Was würden sie nicht alles geben, um ihrem Kind zu helfen, auf den richtigen Weg zu kommen? Und ich denke, dieses Beispiel von David kann uns etwas an das heranführen, zu verstehen, was Jesus hier sagt, wenn er den Pharisäern deutlich macht, dass auch diese Zöllner und Sünder in den Augen Gottes einen Wert haben. Einen inneren Wert, nicht, dass sie durch Werke überzeugt haben, aber die Tatsache, dass sie Geschöpfe Gottes sind. Wir sollten dies zur Kenntnis nehmen und lernen in dieser Weise, also mit Gottes Augen und mit Gottes Herzen Menschen zu sehen und ihnen zu begegnen. Mögen Menschen noch so hässliche Dinge tun, für die sie bestimmt mit Recht bestraft werden müssen, auch heute, nicht erst in der Ewigkeit. Mögen Leute auch so schreckliche Dinge tun, dass Gott heute schon Gericht übt. Das ist auch durchaus möglich. Aber eins müssen wir sehen, die Welt würde vielleicht von Menschenwürde sprechen. Ich würde vielleicht mehr von Wert sprechen, den inneren Wert des Menschen, den er hat, dadurch, dass er ein Geschöpf Gottes ist. Und weiter wird hier deutlich, dass diese Münze völlig hilflos ist. Die nächste Erzählung vom verlorenen Sohn, das wird uns dann noch mehr die Seite mal vom Schaf und von der Münze her zeigen, werden wir dort etwas mehr betrachten. Aber hier in diesem Beispiel ist diese Münze untätig. Sie kann nur liegen. Nicht einmal noch untätiger als das Schaf. Das Schaf könnte ja noch irgendwie laufen, aber die Münze liegt einfach mit ihrem Wert vor sich hin. Und Jesus macht dadurch deutlich, dass Gott sich für das Verlorene einsetzt. Es sind nicht Anstrengungen, die vom Menschen ausgehen. Der Mensch hat aus sich keine Kraft, aus seiner Verlorenheit herauszufinden. Die Münze kann nicht hochspringen und wieder in den Kopfschmuck der Frau sich zurücksetzen. Und Jesus sagt zu den Juden, die einmal mehr über ihn murren und über seine Ansichten, im Johannesevangelium, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat. Niemand. Es funktioniert nicht mit eigener Kraft. Es funktioniert nicht mit eigener Anstrengung. Es funktioniert nicht mit euren Gesetzen. Es funktioniert allein, wenn der Vater zieht. Es ist allein Gnade. Es ist allein ein Geschenk. Und ihr, die euch etwas einbildet auf eure Leistungen, vergesst das. Nein. Wenn euch der Vater nicht sieht, dann hilft alles nicht. Keiner von uns, die wir Jesus kennen, haben ihn gefunden, weil wir so intelligent oder weil wir so bescheiden oder weil wir so wichtig oder weil wir so weise sind. Jeder, der Jesus als seinen Erlöser kennenlernen durfte, lernt ihn kennen, weil Gott ihm entgegengegangen ist. Weil sich Gott erbarmt hat. Weil sich Gott heruntergeneigt hat wie diese Frau, um uns zu suchen und zu finden. Weil er uns das Herz geöffnet hat, so wie es in der Apostelgeschichte heißt. Und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu dem Paulus. Der tat der Herr das Herz auf, so dass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Es ist immer ein Geschenk Gottes. Es ist immer Gnade Gottes, wenn ein Mensch beginnt, das Evangelium zu verstehen. Die ganzen Leistungen, mit denen die Pharisäer versuchten, gerecht zu werden, nicht diese Leistungen machen sie gerecht. Da waren sie eben im Irrtum. Sie waren nicht schlecht. Was sie vertraten, war auch nicht absolut schlecht. Jesus hat sogar gesagt zu seinen Jüngern, achtet, was die Pharisäer sagen, nur tut nicht, was sie, folgt ihnen nicht, wie sie leben. Gott begegnet aber in ganz besonderer und überwältigender Weise dem Menschen. Diese Frau zündete das Licht an, damit sie besser sehen kann und kehrt den ganzen Raum mit dem einen Ziel, diese für sie wertvolle Münze zu finden. Sie betreibt einen großen Aufwand, denn die Münze stellte für sie einen hohen Wert dar. Und genauso macht es Gott. Er setzt quasi alle Hebel in Bewegung, dass er das Verlorene wiederfindet. Gott sandte seinen eigenen Sohn. Er zündete damit ein Licht in der Welt an, wie es schon durch Jesaja vorausgesagt war. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen, im finsteren Land, scheint es hell. Jesus kam als Licht in diese Welt. Er sagte selbst von sich, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Er, das Licht der Welt, musste aber immer wieder erleben, dass die Menschen dieses Licht gar nicht schätzten, nicht einmal wahrnahmen zum Teil oder sich sogar dagegen auflehnten. So sagt Jesus, wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Mit seinem Sohn hat Gott das Licht in diese Welt angezündet. Dieses Licht wurde aber nicht erkannt. Man verspottete und verachtete es. Man richtete es hin. Ja, Gott tat das Unfassbare. Er opferte seinen eigenen Sohn. Und wir müssen aufpassen, die schon lange im Glauben stehen, dass wir, wenn wir das hören, nicht einfach denken, ach ja, das haben wir schon 1000 Mal gehört. Ihr habt es vielleicht schon 10.000 Mal gehört. Aber das ist eigentlich das Entscheidende. Gott hat seinen Sohn geopfert. Wir müssen wieder neu, immer wieder dazu finden, betroffen zu sein von dem, was Gott tat für uns. Gott ist das Verlorene so wichtig, dass er seinen eigenen Sohn hinrichten ließ. Und Jesus war bereit, sich vollkommen zu erniedrigen. Er, so heißt es in Philipper, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Er beharrte nicht darauf, Gott gleich zu sein. Sondern er entäußerte sich selbst. Er nahm Knechtsgestalt an. Er wurde ein Mensch, gleich der Erscheinung eines Menschen erkannt. Er erniedrigte sich selbst. Er ließ sich verspotten und verhöhnen. Er ließ sich schlagen, er ließ sich belachen. Er ließ sich angreifen und verletzen. Und er ward gehorsam bis zum Tode, ja, bis zum Tode am Kreuz. Und was uns erstaunen muss, und offenbar auch die Apostel erstaunt hat, Jesus starb, als wir noch Sünder waren. Als wir noch am Boden lagen, als eine Münze, die weder rückwärts noch vorwärts kann. So heißt es im Römerbrief, Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Deshalb kann es jetzt, nachdem er uns aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt hat, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Sohn Gottes gerettet werden. Eigentlich ganz unbegreiflich, dass Jesus für uns starb in diesem wertlosen scheinenden Zustand. Wertlos scheinenden Zustand. Eine verlorene Münze. Aber der Wert dieser inneren Münze, der ist so stark, dass Gott seinen eigenen Sohn gab zur Erlösung. Und Paulus greift das auf und sagt, Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Aber für uns, für das Verlorene, fast nicht begreifbar. Und Gott hat es getan. Vielleicht klingt in unseren Ohren das Wort, das uns doch so bekannt ist, mit neuer Frische. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott ist gekommen, um das Verlorene, um das wertlos Scheinende zu retten. Sind Sie dieser Liebe Gottes schon begegnet? Oder man kann auch anders fragen, sind Sie schon Jesus begegnet? Gott hat es sich wirklich nicht leicht gemacht. Der Mensch ist in seinen Augen wertvoll, dass er einen sehr, sehr hohen Preis dafür bezahlt hat. Er hätte auch sagen können, diese Menschheit, die so gottlos lebt, wo die Bosheit überhand nimmt, die lasse ich. Ich lasse sie. Aber er hat das nicht getan. Er hat alles unternommen. Er hat seinen Sohn gesandt. Er hat ihn geopfert. Und so erinnert Petrus die Gläubigen daran, dass Gott wirklich einen sehr hohen Preis bezahlt hat und schreibt, ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Ihr seid teuer erkauft. Der Preis ist hoch, den Gott bezahlt hat für euch. Wissen Sie, dass Sie teuer erkauft sind? Oder haben Sie den Eindruck, für Sie wäre das nicht so nötig gewesen? Wenn Sie den Eindruck haben, für Sie wäre das nicht nötig gewesen, so möchte ich Sie bitten, gehen Sie heute nach Hause, nehmen Sie sich vor, in der Bibel jeden Tag, vielleicht vor dem Einschlafen oder am Morgen, einen Abschnitt zu lesen, vielleicht Johannes-Evangelium, vielleicht Lukas-Evangelium. Und frage mit der Frage Gottes, wenn ich bis jetzt auch dachte, für mich war das nicht unbedingt nötig. Vielleicht mal mit der Frage, Gott, ich möchte das mal mit der Frage lesen, ob das vielleicht doch nötig war für mich. Zeige mir das doch. Wenn Sie auf das Reden und Suchen Gottes reagieren und ihm antworten, dann trifft ein, was Jesus sagt. So sage ich euch, wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Warum wird diese Freude groß sein? Weil dieser Sünder, der Buße tut, einen so großen Wert hat in den Augen Gottes. Ich fasse zusammen. Wie wertvoll ist der Mensch? Wie messen wir den Wert des Menschen? Und Jesus macht hier den Pharisäern deutlich und Schriftgelehrten, die Zöllner und Sünder sind trotz ihres gottlosen Lebenswandels in den Augen Gottes wertvoll. Sie haben einen Wert in sich. Und dieser Wert ist so hoch, dass Gott sie aufsucht, dass er ihnen nachgeht. Ich stelle ja nicht ein Zimmer, ich fähige ja nicht ein Zimmer, um irgendwie ein Staubflöckchen aufzusuchen. Ich betreibe ja nur etwas im Verhältnis zum Wert. Sie sind so wertvoll, dass sich Gott um sie kümmert und ihnen nachgeht. Der Wert dieser Menschen liegt nicht bei ihren Werken, denn da haben sie nichts vorzuweisen. Sie besitzen einen inneren Wert aufgrund der Tatsache, dass sie Gottes Geschöpfe sind. Und vielleicht wäre das auch etwas im Gespräch mit Menschen, Menschen zu sagen, du bist Gott etwas wert. Bist du dir dessen bewusst? Auch wenn die ganze Welt dir keinen Wert mehr gibt, wenn dich niemand wertschätzt, bei Gott hast du noch einen Wert, den er dir gegeben hat. Und dieser Wert ist in den Augen Gottes so hoch, dass er seinen eigenen Sohn hinrichten ließ, damit er retten kann, was verloren ist. Jesus sagt den Pharisäern in einem ähnlichen Zusammenhang, denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Er will das Verlorene retten, weil es trotz seiner Verlorenheit, trotz seiner, muss man fast sagen, Gerichtsreife, einen hohen Wert darstellt. Möge uns Gott diese Einstellung schenken, dass wir die Menschen mit den Augen und dem Herzen Gottes sehen und ihnen begegnen können. wir beten. Ich möchte dir danken, Vater, dass du der Schöpfer des Himmels und der Erde bist. Und wir glauben, dass du alles geschaffen hast und dass du uns gemacht hast und dass wir nach deinem Bilde geschaffen sind. Und wir wissen auch, dass wir als Menschen dich beleidigen, dich kränken, ja, dich ins Gesicht schlagen mit unserer Sünde, mit unserer Gottlosigkeit. Und umso ergreifender ist es zu sehen, dass wir in deinen Augen trotz allem einen Wert haben, den wir nicht geschaffen haben, aber der in deinen Augen wertvoll ist. Und wir danken dir, dass wir in deinen Augen so einen Wert besitzen, dass du alles unternommen hast, um Menschen zu retten. Danke, Herr Jesus, hast du dein Leben gegeben, hast du uns teuer erkauft und der Preis war hoch, den du bezahlt hast. Und wir wollen dir danken dafür und dich anbeten. Amen.